Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn die Chefin der Grünen im Bundestag begrüßen, die in Interviews seit kurzem als neuer Star der deutschen Politik angesprochen wird, weil sie um ein Haar das Kunststück fertiggebracht hätte, einen Kanzler zu stürzen, der noch gar kein Kanzler ist. Wie hat sie das gemacht? Wie hat sie Friedrich Merz dazu gebracht, plötzlich auch Klimapolitik richtig Knorke zu finden? Wann hat er gemerkt, dass er für einen guten Vertrag mit der SPD auch die Grünen braucht? Sie glaubt offenbar, das ist interessant, dass das etwas mit einer gewissen Mentalität zu tun hat. Ich zitiere, manche älteren Männer denken offenbar immer noch, Politik funktioniert nach dem Motto, ich mache jetzt mal eine Ansage. Herzlich willkommen, Katharina Dröge. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, es geht, und da kommt diese Frau ins Spiel, es geht um unglaublich viel Geld. Sie hat jede relevante Zahl im Kopf, wenn es um Wirtschafts- und Finanzpolitik geht, weil sie sich seit Jahren für die Kollegen der FAZ intensiv damit beschäftigt. Es geht um so viel Geld, dass jede Zahl dazu im Grunde abstrakt klingt, weil kein normaler Mensch in der Lage ist, sich diese Zahl überhaupt vorzustellen. Und das Perfide ist, genau darauf verlassen sich Politiker offenbar auch. Das ändert sich allerdings, wenn man liest, was sie dazu schreibt. Wie viel das allein an Zinsen sind, die demnächst fällig werden, und was solche Schuldenberge an Verwerfungen auslösen können. Herzlich willkommen, Julia Löhr. Freue mich sehr. Ja, ein guter Teil dieses Geldes, und da kommt dieser Mann ins Spiel, er soll in die Verteidigung fließen. Die Bundeswehr, sagte er neulich in einem Interview, ist gerade blanker als blank. Wie kann das sein? Weshalb er beispielsweise mindestens 460.000 aktive Soldaten fordert, eine Art Kriegswirtschaft, eine leistungsfähige Rüstungsindustrie und vieles mehr. Ich glaube, sagt er, vielen ist gar nicht so richtig bewusst, welchen Wert ein Leben in Freiheit und Demokratie darstellt. Dazu muss man wissen, er selbst hat in Kriegen auf dem Balkan und in Afghanistan gesehen, wie es ist, wenn es anders ist, dass nämlich Demokratie und Freiheit keine Selbstverständlichkeit sind. Herzlich willkommen, André Wüstner. Ich freue mich sehr. Ja, Aufrüstung, Milliarden für neue Waffen sieht dieser Mann offenbar ein bisschen skeptischer. Einer der bekanntesten Politikforscher des Landes, der im Ukraine-Krieg hier in der Sendung, denkwürdiger Moment, schon sehr früh für mehr Diplomatie eingetreten ist und weniger Waffen gefordert hat und der damals hart dafür kritisiert worden ist, der sich aber gerade macht und auch jetzt wieder sagt, ich sehe eine erstaunliche intellektuelle und politische Engführung dieses Diskurses, der sich reduziert auf Aufrüstung und Waffensysteme. Und dann kommen ein paar Sätze, die es in sich haben. Wir sind, sagt er, eine postheroische Gesellschaft. Die junge Generation zeigt uns das gerade sehr deutlich. Und weiter, es ist ein Markenzeichen dieser Debatte, dass sich genau die Männer am lautesten zu Wort melden, die nie in Betracht kämen, in den Krieg ziehen zu müssen. Zitat, übergewichtige 60-Jährige, die sagen, wir müssen jetzt mal über sowas nachdenken. Herzlich willkommen, Wolfgang Merkel. Hammer, danke Ihnen sehr. Schön, dass Sie alle da sind. Zunächst die erste Frage an Sie, Frau Dröge. Was überwiegt gerade beim Blick auf die Koalitionsverhandlungen? Frust oder Mitleid oder was ist es, wenn man so außen vor ist?
Also vor allen Dingen die Sorge, dass CDU und SPD jetzt eine Verabredung miteinander treffen, die für das Land nicht gut ist. Und wir haben eigentlich mit dem Sondervermögen ja eine gute Grundlage geschaffen, dafür, dass sie das Richtige tun können. Aber wenn ich mir alleine das Thema Klimaschutz anschaue, dann ist das, was dort diskutiert wird, am Ende der erklärte Bruch des Klimaziels 2030. Und das ist aus meiner Sicht fatal, und da werden Sie mit einer harten Kritik von uns Grünen rechnen müssen.
Wir reden gleich inhaltlich nochmal, aber Friedrich Merz, wie erleben Sie den? Wie muss man sich diese Situation vorstellen, Frau Dröge? Ich würde da gerne mal reingehen, da sehen wir Sie beide auch im Gespräch. Wie oft haben Sie vorher mit ihm gesprochen, verhandelt, bevor es zu diesen 100 Milliarden fürs Klima kam?
Seltener, als ich mir gewünscht hätte. Als Fraktionsvorsitzende haben wir zwar auch in der Zeit, als ich regiert habe und er in der Opposition war, regelmäßig miteinander gesprochen, auch vertraulich gesprochen und an vielen Stellen auch zuverlässig miteinander gesprochen. Aber immer, wenn wir ihn eingeladen haben, mit uns Entscheidungen zu treffen, hat er sich eigentlich für den Weg entschieden zu sagen, nee, da mache ich nicht mit. Selbst dann nicht, wenn sich jetzt im Nachhinein herausstellt, dass er das in der Sache richtig fand. Und das habe ich ihm sehr vorgeworfen. Und die richtig ernsthaften Verhandlungen, die ersten ernsthaften Verhandlungen haben wir geführt, als er Bundeskanzler werden wollte. Und das ist eine schwierige Haltung, finde ich, die nicht die Interessen des Landes an erster Stelle stellt.
Sie haben einen ganz harten Satz über Friedrich Merz gesagt, neulich erst in einem Interview. Ich möchte niemals werden wie Friedrich Merz.
Ja, das ist so.
Herr Merkel lacht. Wie ist das gemeint?
Ich habe das sehr konkret gesagt, auch mit Bezug auf die Art und Weise, wie er in der Opposition Politik gemacht hat. Es ist jetzt sehr klar, dass er eine Reform der Schuldenbremse für notwendig hält. Er hat sich in der Bundestagsdebatte, wo er und ich auch ein bisschen miteinander in Streit geraten sind, hat er sich hingestellt und hat gesagt, Frau Dröge, es ist doch für die Wirtschaft wichtig, dass man jetzt diese Kredite aufnimmt, um zu investieren, damit die Wirtschaft wächst. Und ich habe gesagt, habe innerlich gedacht, machen Sie eigentlich Witze? Weil genau das habe ich ihm 3 Jahre vorher gesagt, dass wir Kredite aufnehmen müssen, um zu investieren, damit die Wirtschaft wächst. Und da hat er sich immer hingestellt und hat gesagt, nein, Sie können nur nicht mit Geld umgehen, SPD und Grüne. Sie müssen doch nur ein bisschen beim Bürgergeld kürzen, dann würden wir das ja schon hinkriegen mit den Hunderten von Milliarden an Investitionen. Nichts davon hat er ja ganz offensichtlich ernst gemeint, weil er zu 100% das Gegenteil nach der Wahl gemacht hat. Und das ist eine Form von Unehrlichkeit, die ich niemals in der Politik in der Form machen möchte.
Was ist das, eine politische Lüge oder wie nennt man das?
Ja, das ist ganz bewusst den Leuten nicht die Wahrheit sagen, weil er wusste, dass es viel besser ist.
Und glauben Sie, er wusste es schon damals?
Ja. Ich habe darauf gewettet. Ich habe damit nahezu jedem versucht zu wetten.
Mit wem haben Sie gewettet?
Unter anderem mit Journalisten. Die sind die Wette nur alle nicht eingegangen. So, weil sie auch eine Vermutung hatten, dass ich Recht haben könnte. Ich habe es allen angeboten, habe gesagt, ich wette mit Ihnen nach der Bundestagswahl. Eine der ersten Sachen, die er machen wird, ist eine Reform der Schuldenbremse. Weil das Drehbuch dafür ja geschrieben war. Alle seine Ministerpräsidenten hatten sich ja schon mal positioniert, außer Markus Söder, hatten ja alle anderen gesagt, naja, wir halten das eigentlich auch für notwendig. Und kurz vor der Wahl hat Friedrich Merz ja dann auch schon mal den ersten Schlenker gemacht und hat dann auf einer Bühne gesagt, na, ich meinte das ja nur für konsumtive Ausgaben nicht. Mhm. Wo ich auch schon gedacht habe, ja, für konsumtive Ausgaben hat das nie irgendjemand vorgeschlagen. Also die Linkspartei, aber wir Grünen und SPD nicht. Er hat das Schritt für Schritt vorbereitet. Nur die Art und Weise, wie er es dann gemacht hat, war so skrupellos, dass es ja dann doch allen aufgefallen ist an der Stelle, dass das nicht zueinander passt.
Und ich sagte gerade, Sie werden gerade als Politikstar gefeiert. Sie sind lang genug im Geschäft und wissen, das kann auch morgen alles schon wieder ganz, ganz anders sein. Insofern ist immer ein bisschen Demut und Bescheidenheit dann auch angebracht. Das hat zu tun mit einer Rede, die Sie im Bundestag gehalten haben, 14 Tage nach der Wahl ungefähr. Mhm. Und die geriet zu einer wütenden Abrechnung. Stand das, was Sie da gesagt haben, alles im Skript?
Nichts davon stand im Skript. Ich habe ihm zugehört in der Debatte.
Sie haben aus der Wut heraus spontan diese Rede gehabt?
Ja, die war komplett frei, diese Rede. Ich hatte vor, das anders zu machen und habe ihm zugehört. Man muss dazu sagen, ich rede aber auch gerne als Gegenrede auf jemanden. Ich halte öfter auch Reden frei, wenn mir jemand eine gute Vorlage bietet. Und die Rede von Herrn Merz war so, dass ich in dem Moment, als ich zum Rednerpult gegangen bin, überlegt habe und dann entschieden habe und gedacht habe, ich spreche das jetzt mal alles aus. Was ich eigentlich ihm gerne immer schon mal sagen wollte.
Okay, aus der Abteilung, was ich noch nie zu sagen wagte. Bitte schön.
Am Rednerpult des Deutschen Bundestags habe ich Ihnen am 11. Februar noch einmal den Vorschlag gemacht, dass wir die Schuldenbremse miteinander reformieren könnten. Sie haben dieses Angebot damals mehrfach abgelehnt. Aus einem ganz einfachen Grund. Dieser Grund war Parteitaktik. Dieser Grund war politisches Kalkül. Und dieser Grund war Wahlkampf, weil Sie noch nie in der Lage waren, die Interessen dieses Landes an die erste Stelle zu stellen und nicht Ihre eigenen. Und das unterscheidet uns. Ich habe darauf gewettet, dass Sie hier vor dem Deutschen Bundestag stehen würden und sagen würden, ich habe neue Erkenntnisse. Die Weltlage ist eine andere. Auf einmal sehe ich ein, dass die Schuldenbremse reformiert werden muss. Zufällig zu dem Zeitpunkt, wo ich selber Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden möchte. Und die Bürgerinnen und Bürger müssen erkennen, dass das ihr Politikprinzip ist. Nicht immer ehrlich zu sein. Nicht immer zu sagen, was sie planen.
Rums. Wie waren die Reaktionen darauf?
Also, seine war ja offensichtlich nicht erfreut an der
Stelle.
Haben
Sie ihn angeguckt?
Ja. Das ist ja ein Dialog. wenn man im Bundestag miteinander diskutiert.
Und was ist das? Ist das Genugtuung? Ist das der Moment, wo man merkt, Rache ist auch oder kann auch ein gesundes Gefühl sein?
Nein, es war überhaupt nicht Rache als Motiv.
Sie müssen mit
ihm
irgendwann mal auch wieder reden.
Haben wir am selben Abend noch miteinander dann. Aber das war nicht, wir mussten das ja weiter verhandeln. Es war nicht Rache, sondern aus meiner Sicht musste das mal ausgesprochen werden. Weil so eine Form von Politik darf so nicht durchkommen, aus meiner Sicht. Zumindest nicht unkommentiert. Und er hat es ja mehrfach gemacht. Er hat seinen gesamten Wahlkampf darauf aufgebaut. Und er hat ja am Ende auch diese Koalition aus SPD, FDP und Grünen damit immer wieder unter Druck gesetzt, weil er wusste, dass wir an Grenzen kommen, wenn wir finanzielle Spielräume nicht haben. Und er hat zugeschaut, wie die Wirtschaft immer wieder an der Grenze war zur Rezession, Nullwachstum hatte. Hat es sogar gegen Robert Habeck als Wirtschaftsminister gedreht, hat gesagt, ah, der ist einfach so schlecht, die Wirtschaft wächst nicht, liegt an ihm. Und hat die Spielräume nicht ermöglicht, wo er selber von uns dann nachher wollte, dass wir sie ihm ermöglichen. Und da habe ich gedacht, ja, wir werden das am Ende tun, wenn wir in den Verhandlungen zu einem ordentlichen Ergebnis kommen. Auch deswegen dieser Satz, ich möchte nicht so eine Politik machen wie er. Weil ich am Ende, selbst wenn ich weiß, dass er das in meiner Situation nicht machen würde. Er hätte das in meiner Situation nicht gemacht.
Und
er
hätte uns nicht geholfen. Ist da nicht auch ein Gefühl von Beleidigtsein? Der hat uns einfach übergangen.
Nein.
Also der braucht einen Deal mit Zweien und hat vergessen, dass da noch ein Dritter mitspielen muss, nämlich Sie.
Nein, also ich war ja wütend. Ich war wütend über diese Dreistigkeit.
Ja, aber die Art und Weise. Ich habe vorhin diesen Satz zitiert. Da sind diese Männer aus einer bestimmten Generation, die glauben, jetzt muss man jemand eine Ansage machen.
Das ist
bei Ihnen in dem Fall auf dem Anrufbeantworter.
Bei meiner Kollegin
auf dem Anrufbeantworter. Ja, ich weiß. Also bei den Grünen auf dem Anrufbeantworter.
Das war eher eine Beobachtung über einen Verhandlungsstil, den ich sehr unglücklich finde. Der aus meiner Sicht auch nicht mehr zum Erfolg führt. Und ich habe das ein Stück weit auch verglichen mit anderen Männern. Also um auch nicht immer Robert Habeck zu sagen, der das auch anders macht. Auch Christian Lindner oder Alexander Dobrindt verhandeln anders. Verhandeln viel moderner, viel mehr darauf orientiert. Am Ende werden wir gemeinsam zu einer Lösung kommen müssen. Und es gibt so ein altes Politikverständnis. Und das hat Friedrich Merz ein Stück weit. Teilweise hat Olaf Scholz das auch gehabt. Zu glauben, ich mache eine Ansage, basta. Und dann müssen die Leute mir folgen. Und wenn dann aber die andere Seite sagt, na gut, ich habe eben eine andere Meinung, so kommen wir nicht zueinander, dann herrscht eine gewisse Ratlosigkeit. Und diese Verhandlungstaktik von ihm war ja nicht schlau, wissend, dass er uns brauchte in diesen Verhandlungen.
Das meine ich.
Ja, das habe ich nicht verstanden.
Wann war ihm klar, irgendwann gibt es dieses Momentum. Der wird mich brauchen, der wird uns brauchen.
Wir hatten es ihm sogar angeboten, mit uns zu sprechen. Bevor die selber angefangen haben zu verhandeln, haben wir gesagt, mit Blick auf Sicherheit und Verteidigung halten wir das Ganze für so dringlich. Sie können mit uns auch jetzt noch reden.
Also Sie rufen die an und sagen, pass auf, lass uns vorher reden, weil ihr werdet uns brauchen.
Wir haben miteinander gesprochen, genau über das. Und da war auch das Signal, das stimmt. Werden wir auch miteinander müssen. Und wir haben aber gleichzeitig gesagt, wir haben auch Vorstellungen, wie das Ganze aussehen muss, damit es für uns funktioniert. Damit wir am Ende auch wirklich überzeugt davon sind, dass das eine gute Entscheidung ist. Und dass der Vorschlag, den die gemacht haben, war aus unserer Sicht kein guter. Und es war auch kein guter Weg.
Welcher war das? Welcher war das, der mit den 50 Milliarden?
Erstmal der ursprüngliche, wo aus unserer Sicht ja ganz offensichtlich auch erstmal Klimaschutz nicht genannt wurde mit der Idee. Und das war dann auch so offensichtlich. Die Grünen können ja das Wort Klimaschutz noch in so ein Sondervermögen hinein verhandeln. Da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Das zweite war aber, das wurde dann ja sehr schnell klar, dass SPD und CDU gar nicht vorhatten, das Geld für Investitionen zu verwenden, sondern eine ganze Reihe an Steuersenkungen miteinander verabredet hatten, die im Bundeshaushalt nicht darstellbar waren, ohne einen Verschiebebahnhof zwischen dem Sondervermögen und dem Bundeshaushalt. Da war der Punkt, als uns das klar wurde, wo wir gesagt haben, da ist eine Grenze, da werden wir auf jeden Fall nicht mitmachen. Und das dritte war bei der Verteidigung. Da war zum Beispiel die Finanzierung und Unterstützung der Ukraine nicht mit drin. Die hatten zwar gesagt, wir machen das für die Ukraine, aber der erste Vorschlag, den die vorgelegt hatten, hat Unterstützung für die Ukraine gar nicht vorgesehen. Und eine Reihe von weiteren Punkten auch nicht, die uns wichtig
waren. Sie haben etwas Interessantes gesagt, letzte Frage zu dem Komplex. Sie sagten, Merz hat ein Thema und das ist auch ein Muster, das man da erkennt. Der stellt sozusagen immer Angebote in den öffentlichen Raum.
Ja.
Der macht erst der Öffentlichkeit über die Medien ein Angebot, 50 Milliarden oder was auch immer für Klima und so weiter. Und hat aber vorher mit Ihnen gar nicht geredet, hat vorher gar nicht geguckt, ob das überhaupt funktioniert. Und dann können Sie doch hingehen und sagen, okay, wenn er bereit ist 50, dann ist er auch bereit das Doppelte. Machen wir doch einfach 100 und dann reden wir nicht mehr drüber. Wenn er 25 angeboten hätte, hätten Sie dann 50 gesagt?
Nein.
Sie wollten immer diese 100 Milliarden?
Nein. Eigentlich wollten wir eine Reform der Schuldenbremse grundsätzlich.
Er hat zu viel bezahlt, heißt das übersetzt.
Ich wollte was anderes. Das war der Punkt. Das, was meine Kollegin und ich eigentlich wollten, war eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse. Kein abgeschlossenes Sondervermögen. Okay. Das war etwas, was ich auch bis heute bedauere, dass uns das nicht gelungen ist in den Verhandlungen, das durchzusetzen, weil wir jetzt wieder eine Untertunnelung der Schuldenbremse haben, statt eine ordentliche Reform. Und bis zur letzten Nacht haben wir miteinander auch darum gerungen, ob wir nicht einen Schritt weitergehen können und diese grundsätzliche Reform hinkriegen. Da sich aber an vielen anderen Stellen dann so viel in unsere Richtung bewegt hat, haben wir dann am Ende gesagt, und da ist ein Punkt wichtig, warum wir es nicht weitergezogen haben, das ist die Sicherheit. Wir haben parallel geprüft, würde man mit den Linken es schaffen, auch in der nächsten Legislaturperiode zu einer Reform der Schuldenbremse zu kommen,
also die auch Sicherheit... Mit denen hintenrum geredet, verhandelt?
Nicht hintenrum, ganz
allein,
offen. Also wir haben ganz offen mit den Linken gesprochen und wir hatten CDU und SPD auch aufgefordert, das auch zu tun, weil wir gesagt haben, es wäre viel besser, wir kriegen eine Mehrheit hin, die dem neuen Deutschen Bundestag entspricht. Und wir haben die Linken gefragt und haben gesagt, wenn wir eine Klarheit kriegen, dass das mit euch geht, dann können wir uns auch mehr Zeit lassen mit dem ganzen Prozess. Und mein Eindruck war aber nach den Gesprächen, diese Klarheit kriege ich nicht. Und dafür ist die Situation außenpolitisch zu brisant, als dass ich dann hätte am Ende noch Nein sagen können.
Wow, das ist. Aber Merz wird einen großen Preis zahlen. Also er wird einen Preis zahlen und der heißt Glaubwürdigkeit. Er startet als vermutlicher Bundeskanzler mit einem riesen Glaubwürdigkeitsproblem. Und das hat er nicht nur gegenüber seinen früheren Aussagen, nicht nur gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Er hat es mittlerweile in der eigenen Partei. Mhm. Und wahrscheinlich ist das einer von mehreren Gründen, dass er kein starker Kanzler sein wird. Er wird es nicht sein. Er wird das als Hypothek mitschleppen. Und ich glaube, dass das für jemanden, der so lange im Grunde auch in der Politik ist, ein riesenstrategischer Fehler war.
Das würde ich teilen, die Einschätzung.
Ja.
Und ich erinnere mich auch daran, ich saß mit Abgeordneten der CDU hier bei Ihnen in der Sendung und die haben auch die Haltung gehabt, immer so zu tun, als würden sie nach der Bundestagswahl CDU pur durchsetzen können.
Ja.
Und ich hatte dann sogar einen Dialog, wo ich dem Kollegen gesagt habe, aber Sie wissen doch, dass Sie nach der Wahl kommen.
Hier in der Sendung war das,
hier,
ne?
Bei Ihnen,
mit
genau. Einmal mit Herrn Amthor und dann auch nochmal mit dem Enkel von Herrn Kohl.
Oh ja.
Und in beiden Fällen habe ich gesagt, Sie wissen doch, dass Sie nach der Wahl werden Kompromisse machen müssen. Und bringt es denn wirklich was, den Wählern den Eindruck zu erwecken, dass man etwas ganz anderes nachher sicher machen wird?
Mhm.
Weil ich würde Ihnen zustimmen, das erzeugt natürlich einen Glaubwürdigkeitsverlust. Wenn man etwas so massiv vorher ausgeschlossen hat, es nachher zu machen, da fragen sich doch viele Wähler, ich habe die CDU gewählt mit den Aussagen, die er getätigt hat.
Ich schaue gerade zu Julia Löhr und frage mich, Frau Löhr, wie haben Sie das beobachtet und verfolgt? Ist Merz einfach ein schlechter Verhandler? Frage ich jetzt mal so ganz platt. Also der Eindruck, der entsteht, ist, der hat sich vollumfänglich die SPD durchgesetzt, da haben sich die Grünen durchgesetzt und die CDU versucht jetzt, die Erzählung so zu drehen, so nach dem Motto, nein, wir machen hier schon die Ansagen. Da sind sie wieder, die Ansagen. Aber das wirkt, jemand sagte dieser Tage, wie Wackelpudding.
Ja, es waren in der Tat bemerkenswerte Tage da Anfang März, als das alles verhandelt wurde, weil Friedrich Merz auf einmal so klang, als sei er in der SPD oder bei den Grünen. Und die Grünen klangen so, als würden sie auf einmal FDP-Positionen vertreten. Also es war, da haben auch wir journalistischen Beobachter uns so gestutzt, was da jetzt passiert. Und diese Pressekonferenz, wo Friedrich Merz und Lars Klingbeil dieses erste Sondierungsergebnis präsentiert haben, wo ja völlig klar war, sie brauchen die Grünen dafür. So, und so, warum sind die da jetzt nicht? Und ist das überhaupt schon mit denen abgestimmt? Und dann wurde dann deutlich, da gab es Mailbox-Nachrichten und so. Also es war alles zumindest sehr ungeschickt,
ist das, was, wie das ist das dilettantisch oder ist das einfach nicht aufgepasst?
Ich bin bei den Verhandlungen nicht dabei. Aber
ist das fehlende Erfahrung?
Ich meine, es ist Friedrich Merz' erste Regierungsbildung.
So.
Auch die von anderen der Beteiligten, Alexander Dobrindt, das haben wir jetzt ja auch schon gehört, hat da offenbar ein bisschen mehr Geschick auch auf die Verhandlungspartner einzugehen. Also es ist auf jeden Fall, da würde ich Herrn Merkel völlig zustimmen, er hat ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem. Und wir sehen es jetzt ja auch schon in den Umfragen. Ich meine, die CDU ist jetzt weiter abgesagt, die AfD ist nur noch einen Prozentpunkt entfernt. Also das ist
kurz vor dem Wert, den Scholz am Ende hatte. Ne?
Also da verschiebt sich gerade einiges.
Kann man so sagen, ne? Ja.
Und also jetzt auch bei diesem 160-Seiten-Papier, was dann jetzt entstanden ist als Textsammlung für den Koalitionsvertrag. Da sind ja viele Punkte dabei. Das ist also gerade, was die Wirtschaftspolitik angeht, der Deutschlandfonds, die Chipförderung soll weitergehen, vielleicht eine Kaufprämie für E-Autos. Also da sind ganz viele Punkte dabei. Da da denke ich mir dann auch, als ich das gelesen habe, so, da könnte man auch eigentlich Habeck im Wirtschaftsministerium lassen.
Also Politikwechsel
lassen,
ist was anderes.
Weil das,
ne?
ist seine Politik. Das ist das, was er vorgeschlagen hatte. Also das ist, ich glaube, Friedrich Merz hat auch das Problem, dass sowohl er als auch Carsten Linnemann halt im Wahlkampf sehr breitbeinig aufgetreten sind und gesagt haben, hier, das wird der große Politikwechsel, Wirtschaftswende.
Das ist der Punkt.
Und jetzt ist da halt nicht mehr so arg viel Wende übrig geblieben. Und das ist in der Tat für ihn ein großes Problem. Es ist aber jetzt nicht nur die SPD, die ihn da unter Druck setzt, weil sie natürlich weiß, sie ist die einzige Regierungsoption, sondern Friedrich Merz hat auch das Problem, dass die CSU letztlich in vielen Positionen auch so tickt wie die SPD. Also das haben wir ja auch.
Mütterrente meinen Sie?
Genau, die Mütterrente, den vergünstigten Agrardiesel. Also hier noch eine Subvention, da noch eine Subvention, noch was für die Gastronomen tun und so. Also Wirtschaftswende ist bei der CSU halt auch nicht so wirklich en vogue. Und dadurch ist halt dieses CDU pur. Das ist halt auch nur ein sehr kleiner Kreis
CDU
in
pur,
der
ne?
CDU.
CDU pur, so ein feststehender Begriff, der hier häufig gefallen ist in der Sendung. Sie werden CDU pur kriegen.
Ja, aber das ist halt ein auch in der CDU oder in der Union jetzt nicht, ist das nicht die Mehrheitsmeinung, jetzt mal von den Ministerpräsidenten ganz abgesehen, die eben auch Interesse daran haben, dass die Subventionen weiter fließen und die Schuldenbremse gelockert wird. Also das ist, vielleicht war das dann auch im Vorfeld in der Wahrnehmung sehr dominant. Und jetzt wird halt deutlich...
Herr Merkel, nochmal Sie als Politikwissenschaftler, ich würde mich interessieren, wie Sie das auch in Ihrem Kollegenkreis so besprechen, was da gerade passiert. Man könnte es ja so wenden und sagen, da hat sich jemand, so wie es Anton Hofreiter hier sagte, das fand ich sehr hart, ins Amt gelogen. Wir haben gerade gehört, Glaubwürdigkeitsverlust, man ist da sehr deutlich aufgetreten, hat gesagt, Schuldenbremse bleibt, definitiv, wir haben ja hier kein Ausgaben- oder Einnahmenthema, wir haben ein Ausgabenthema und so weiter. Man könnte es aber auch anders wenden und sagen, hat da einfach einer sozusagen die Einsicht ins Notwendige? Welche Wahl hat, also wie verhandelst du mit der Pistole an der Schläfe?
Naja, die Einsicht ins Notwendige kommt dann schon sehr abrupt, wenn man wenige Wochen vorher...
Also da lassen Sie nichts durchgehen.
...was ganz anderes gesagt hat. Also dann Tage zu sagen, jetzt habe ich das Pfingsterlebnis und jetzt hat sich die Situation so geändert,
gut,
dass
Erleuchtung
wir andere
geht
Maßnahmen ergreifen müssen. Ja. Ich glaube, der hat ein besonderes Problem... im Habitus, im Verhalten. Er inszeniert sich gern als jemand, der Ansagen macht. Sie haben das gesagt. Zweitens, der entscheiden kann. Und dann glaubt er, wenn er smart und schnell sagt, die Entscheidung treffe ich am nächsten Tag, wenn ich Bundeskanzler werde.
Am ersten
werde.
Tag im Amt, auch so eine Chiffre, ne?
Im ersten Tag im Amt per Richtlinienkompetenz weise ich das Innenministerium an, die Grenzen zu schützen. Also diese Art zu reden ist tatsächlich, das ist 50er Jahre im Grunde und das ist kein
das
moderner...
Das ist aber auch 2020er Jahre, ne? Es ist weltweit.
Ist kein moderner
Verhandlungsstil,
ja.
Aber es ist Zeitgeist.
Das hat aber auch viel mit dem Wahlsieg von Trump zu tun. Also als Trump gewählt wurde, hat man das gemerkt, dass in der Union so ein... Boah, guck mal, und da greift endlich mal jemand durch. Und bei uns wird immer erklärt, auch Stichwort Migrationspolitik, was alles nicht geht. Und da ist jetzt endlich mal jemand, der macht was und sowas müssen wir auch machen. Und ich glaube, das hat schon tatsächlich auch dazu beigetragen, dass dieser vielleicht ohnehin schon in seinem Habitus angelegte, so ich erkläre, wie die Welt läuft und was jetzt getan werden muss, dass sich das tatsächlich noch mal verstärkt hat und er so das Gefühl hatte, so dass darauf warten die Leute, auf jemanden, der Ansagen macht.
Ja, aber was löst das, Herr Merkel, in so einer Gesellschaft aus? Ich habe neulich nicht eine Umfrage, sondern eine Studie von Kollegen von Ihnen gelesen, Sie kennen die mir sicher besser als ich, wo die sagten, es gibt so einen harten Kern von Menschen, ungefähr 40% Wählerinnen und Wähler, die tragen sowas nach. Die nehmen das richtig übel. Die vergessen das auch nicht. Es gibt andere, die sagen, und das Thema haben wir auch häufiger, die sagen, das muss man gleich am Anfang so machen, weil dann ist in 4 Jahren so viel Wasser den Rhein und die Elbe runtergeflossen, haben die alle vergessen, was da am Anfang passiert ist. Spielt dann keine Rolle mehr.
Das ist die alte Machiavelli-Rede übrigens. Die Verbrechen muss der Fürst...
Die Grausamkeiten, gleich am Anfang.
...und Grausamkeiten sofort vollbringen.
Richtig.
Dann kann er ruhiger regieren. Nun sind wir nicht in der Renaissance und im 16. Jahrhundert noch, sondern wir leben im 21. Jahrhundert. Und das habe ich vorhin gesagt. Er produziert einen Glaubwürdigkeitsverlust. in einer gewissermaßen Krisensituation, wo Glaubwürdigkeit eine sehr knappe Ressource in der politischen Kommunikation ist. Und dass diese 40% der Bürgerinnen und Bürger, die Sie erwähnt haben, das nicht vergessen, ist geradezu gut. Wir sollen ja nicht nur Vertrauen zu den Politikerinnen und Politiker haben, wir sollen auch ein gesundes Misstrauen haben, sonst funktioniert Demokratie nicht. Und hier haben wir wirklich keine goldene Stunde der Demokratie erlebt.
Umgekehrt sind jetzt aber die Erwartungen an Friedrich Merz unter CDU-Anhängern inzwischen so gering, dass wenn jetzt im Koalitionsvertrag zumindest noch ein bisschen CDU doch wieder durchscheint, dass es dann vielleicht auch sein könnte.
Das reicht denen aber doch nicht, Frau Löhr. Ich meine, im Ernst jetzt, wie oft haben wir, nicht ich, sondern Leute, die das viel besser wissen als ich, aber hier diagnostiziert, wir brauchen einen echten Politikwechsel. Wir brauchen eine migrationspolitische Wende. Wir brauchen eine sozialpolitische Wende. Und dann war immer die Frage, ist die SPD sozusagen der richtige Partner dafür? Haben die noch die Kraft dafür? Ja, nach all den Jahren in der Regierung, können die das? Kriegen die das auf die Reihe? Kriegen die das ihrer Basis verkauft, die sich im Grunde sehnen nach einer sehr klaren linken Politik. So, und dann wählen, wenn man jetzt mal die AfD mit reinrechnet, ja, 30% CDU und über 20% AfD, da wählen über 50% des Landes wählen konservative oder sogar rechte Politik und kriegen dann am Ende ein Regierungsprogramm, das ein linkes Regierungsprogramm ist.
Ich glaube nicht, dass es
von einer 16%-Partei, ich sage das nicht, mache mir das nicht zu eigen, aber das ist sozusagen die Erzählung. Und Sie wissen, wie wichtig Narrative in unserer Gesellschaft sind. Das ist die Erzählung, die man daraus wunderbar stricken kann und millionenfach verbreiten kann. Da gibt es eine 16%-Partei, da gibt es die Grünen mit 11%. Und das sind die, die nach wie vor die Politik dieses Landes bestimmen. Das ist das Gefühl, das die Leute haben.
Aber wenn Sie von, Herr Lanz, wenn Sie von Politikwechsel sprechen und damit auch eine Sehnsucht ausdrücken, es muss was deutlich anders sein.
Ja, das ist aber, also, das ist aber die Sehnsucht.
Das Modewort heißt mittlerweile Disruption. Und
das meine ich damit nicht, ne?
Nee, Sie haben das nicht gesagt. Aber der Politikwechsel setzt voraus, dass Sie zwei in dem Fall die Koalitionäre haben, die so viele Schnittmengen haben, damit sie sich A, verständigen können, damit sie einigermaßen kohärent regieren können. Und dann sollen sie auch noch innovativ regieren. Warum sollten zwei Parteien, die ist eine gerade noch Volkspartei, das ist die Union, und die andere ist eine gerade nicht mehr Volkspartei, das ist die SPD. Warum sollten die mit ihren programmatischen Traditionen, die die Bundesrepublik, so wie wir sie kennengelernt haben, gerade in den letzten Jahrzehnten und geprägt haben, warum sollen die eine völlig andere Politik machen können? Diese Erwartung habe ich nie auch nur ansatzweise
gehabt. Aber glauben Sie, dass
Wähler aber diese Erwartung wurde befeuert?
Ja, das ist ja die Frage letztlich. Also würden die Wähler es überhaupt gutieren oder sagen nur wir Beobachter und die Ökonomen dazu, dass sowas, dass dringend ein Politikwechsel nötig wäre, es aber tatsächlich im Land eine Stimmung gibt, die auch mit diesem so weiter so Business as usual eigentlich ganz zufrieden wäre.
In der Migrationspolitik ganz eindeutig. Natürlich ist die Erwartung damit verbunden,
ich sagen, ja,
dass man das anders macht.
Bei der Wirtschafts- und Sozialpolitik bin ich mir nicht so sicher, ob die Menschen das wirklich mittragen würden.
Friedrich Merz selber versucht, dieses Gefühl zu erzeugen.
Ja.
Er hat sich ja vor der Bundestagswahl hingestellt, auch Richtung SPD und Grüne, und hat gesagt, links oder grün ist vorbei. So, und ich bin jetzt Vertreter einer anderen gesellschaftlichen Mehrheit. Und aus meiner Sicht hat er da den Fehler gemacht, zu sagen, diese gesellschaftliche Mehrheit besteht aus CDU und AfD. Die wollen etwas anderes und sie sind vorbei. Und damit hat er erstens gebrochen, dass es bislang eigentlich immer eine Gemeinsamkeit der Demokraten gab, die gesagt hat, wir haben unterschiedliche politische Meinungen, aber wir sind eine Mehrheit. Und das Zweite ist, er wusste, dass er entweder mit uns oder mit der SPD koalieren würde nach der Wahl, weil sich rechnerisch eigentlich nichts anderes ergeben konnte, außer mit einer FDP. Aber da hat er viel für selber dazu beigetragen, dass die aus dem Bundestag auch rausfliegen. Stimmt. Mehr hat Christian Lindner dazu beigetragen, aber er hat da ja auch dran gearbeitet.
Richtig.
Und damit war ja klar, er würde mit einem von beiden regieren müssen. Und deswegen habe ich mich auch da schon gefragt, warum lädt er das so auf in der Richtung und baut sich doch damit selber die nächste Falle? Weil doch sonnenklar war, dass weder SPD noch Grüne bereit sind, dann zu sagen, und jetzt machen wir die Politik von Friedrich Merz.
Herr Wüstner sitzt bei uns, der die ganze Zeit schon gespannt zuhört. Und bin mir sicher, bei Ihnen in der Truppe gibt es das doch auch, die Sehnsucht nach einem Politikwechsel. wenn man sich seit Jahren das anhört, irgendwie die Bundeswehr, ich habe sie zitiert, ist blanker als blank. Wir haben im Grunde so mal 30 Jahre lang konstant abgerüstet, was prinzipiell sympathisch ist, finde ich, dass man ein Land ist, das anders überzeugen will, als dadurch, dass man fremde Länder überfällt. Das finde ich gut. Aber jetzt leben wir in anderen Zeiten. Und da gibt es doch bei Ihnen in der Truppe mit Sicherheit auch eine große Erwartungshaltung und umgekehrt einen riesigen Frust, dass wir zwar Zeitenwende sagen, aber das letzten Endes nicht wirklich ausbuchstabieren.
Absolut. Und ich könnte sagen, das, was wir im Land an Herausforderungen haben, haben wir gleichermaßen in der Bundeswehr. Also Folgen, Worten, Taten. Deswegen halte ich mich zurück mit Haltungsnoten zu Beginn. Ich kann das alles nachvollziehen, bezogen auf die Unwuchten, jetzt den Start einer dann vermutlich neuen Regierung. Aber im Endeffekt ist entscheidend, was tatsächlich verändert wird, was angepasst wird. Und da kann ich mir erinnern, dass zumindest viele die Honeymoon-Zeit der Ampel beschrieben haben und das dann am Ende doch anders endete. Und bezogen auf die Truppe ist es so, wie Sie beschrieben haben. Ich meine, die eigentliche Zeitenwende war ja 2014 mit der Annexion der Krim. Seitdem wurde viel erläutert, wurde viel kommuniziert, egal von welcher Regierung. Es wurde ein Weißbuch zur Sicherheitspolitik
der Bundesrepublik Deutschland gemacht. Es wurde Nord Stream 2 weiter vorangetrieben.
Alles wurde
Thema Handeln und Erkennen.
Absolut. Und es gab Vorworte von der Bundeskanzlerin Angela Merkel damals. Und es wurde immer viel beschrieben, aber wenn es um Taten ging und politischen Willen, dann war wenig da. Und jetzt war große Hoffnung mit Blick auf die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz da, die ja wirklich für einen Sozialdemokraten eine historische Rede war, dass jetzt sich etwas bewegt, und zwar viel bewegt. Materiell, strukturell, personell und infrastrukturell. Und da ist es dann doch so, dass trotz der Dynamik, die im ersten Jahr entstand, nicht wirklich ausreichend viel und vor allem zu langsam passiert ist. Und das bezogen auf eine dennoch wachsende Bedrohungslage und jetzt die Situation, die eigentlich Insider auch nicht überrascht hat, was wir jetzt in den USA erleben. Und das treibt Truppe um. Und jetzt ist die große Frage da, hat man jetzt den Schuss gehört? Oder manche sprechen ja immer noch von Backroom-Balance. Es ist eigentlich der Last Call gewesen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Also haben wir in Europa und in Deutschland jetzt verstanden, dass wir massiv beschleunigen müssen, denn die Situation ist, wie sie ist. Und zum Thema blanker als blank, ich meine, da muss man nur die 4 Grundrechenarten beherrschen. Wir waren in der prekären Situation im Jahr 2022, haben zu Recht viel an die Ukraine abgegeben, zu langsam beschafft. Und jetzt ist es in weiten Teilen weniger als vorher. Und deswegen bin ich A, froh, dass zumindest die, die jetzt verhandeln, Wehrhaftigkeit, Gesamtverteidigung, vielleicht auch mit Hilfe der Grünen bezogen auf die Gesetzgebung, jetzt vor die Klammer gebracht haben.
Aber
die große Herausforderung ist, wird jetzt wirklich schnell umgesetzt, weil die Lage so bedrohlich ist, wie in den letzten Jahrzehnten sie nie war.
Ich meine, wenn man sich das mal nochmal so vor Augen führt, wie pathetisch das teilweise dann wurde, wie groß das gemacht wurde, um mal in Bild der Bundeswehr zu bleiben, die letzte Patrone der Demokratie. So wurde da geredet. Das hat der Mann hinter Ihnen gesagt, Markus Söder, der ist nicht der Einzige. Also hat er recht?
Nee, natürlich sind wir sowohl wirtschaftlich wie sicherheitspolitisch in einer total prekären Lage. Und das ist, also das Thema Aufrüstung war, glaube ich, unstrittig, dass da schnell was passieren muss und auch schnell zusätzliches Geld über neue Schulden beschafft werden muss. Ich glaube, was jetzt der spannende Punkt ist, ich meine, Geld allein, also ein Schuldenfreibrief schreckt Putin nicht ab und auch Bestellungen für Panzer und Artillerie und Kampfjets allein schrecken Putin auch nicht ab, sondern letztlich geht es darum, ist dieses Land bereit, sich im Ernstfall zu verteidigen? Sind dann da auch Leute, die das bedienen wollen? Also allein mit unbemannten Drohnen wird das ja alles nicht gehen. Also von daher ist das eine Frage, die wir ja sicherlich auch gleich noch besprechen werden, die wir klären müssen als Land. Und parallel müssen wir aber auch zu diesem, wir müssen wieder kriegstüchtig werden, wie Herr Boris Pistorius das zu Recht gesagt hat, müssen wir halt auch wirklich wirtschaftlich jetzt schnell eine Kehrtwende hinlegen, die eben nicht nur ein Formelkompromiss ist und wir stellen jede Menge Geld ins Schaufenster, aber wursteln weiter so vor uns.
Ja, was machen wir mit diesem Geld?
Wie in den vergangenen Jahren. Also das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und wenn diese beiden Fragen nicht in den nächsten 2 bis 3 Jahren glaubwürdig gelöst werden, dann haben wir 2029 ein großes Problem.
Glauben Sie das auch, Herr Merkel? Also letzte Patrone. Mir ist das irgendwie immer zu groß. Ich habe da irgendwie mehr Zutrauen und mehr Optimismus in dieses Land. Ich glaube beispielsweise nicht, dass die Mehrheit in diesem Land bereit wäre, eine rechte oder rechtsradikale Regierung zu wählen. Glaube ich nicht.
Glaube ich gegenwärtig auch nicht. Allerdings haben wir so etwas wie einen nachholenden Europäisierungsprozess, wenn es zur Rechten geht. Also wir hatten ja aufgrund unserer barbarischen Geschichte ein Tabu. Das Tabu ist mehr oder weniger gebrochen worden. Und wir haben andere Staaten, das wissen Sie alle, von Italien über Frankreich, über sogar die skandinavischen Länder, wo wir starke rechtspopulistische Parteien haben. Also die stehen schon tatsächlich auch vor den Türen. Wir müssen das Problem ernst nehmen. Und in Krisenzeiten, auch das wissen wir, in Krisenzeiten sind die Menschen mehrheitlich stärker auf das Ergebnis der Politik gerichtet. Deshalb sagen wir, die Politik muss liefern. Das hat vermutlich Söder auch gemeint. Und nicht so sehr, ob das alles mustergültig recht staatlich, prozedural vonstatten geht, was wir Inputfaktoren in die Politik nennen. Also nicht so sehr Beteiligung, sondern ergebnisorientiert. Das ist immer etwas problematisch für die Demokratie. Und wenn dann Regierungen nicht liefern, wenn sie zudem noch versprechen, dass sie liefern werden und das geschieht nicht, dann gibt es durchaus riskante Situationen. Aber noch einmal, wir sollten uns auch hier etwas von dem Alarmismus freihalten und sagen, die letzte Patrone, als wäre dann 1933. 30, das ist Unsinn.
Deswegen nochmal, ne? Es gibt Leute, die ganz anders argumentieren, die sagen, naja gut, dann ist es so. Schaut euch Italien an. Italien ist nicht untergegangen unter Giorgia Meloni. Die weisen auch darauf hin, dass die zwar zu Hause so redet, wie sie redet, und sage, bei Brüssel ist das die einzige echte Konstante oder eine der wenigen. Die ist auf der europäischen Bühne ein Ansprechpartner. Und die versucht etwas. Die ist auch ein Ansprechpartner, wenn es um Trump beispielsweise geht. Einer der letzten echten Kanäle, die da noch irgendwie bestehen. Gute Freundin von Elon Musk kann helfen in diesen Tagen beispielsweise. Es gibt Leute in Ostdeutschland zum Beispiel, hatte ich neulich das Gespräch, fand ich sehr interessant. Die sagten, ihr habt uns nach 89 gesagt, jetzt machen wir Demokratie. Jetzt machen wir repräsentative Demokratie. Und wir wählen. Und jetzt sagt er uns, ja, aber wir wählen, ihr wählt so, wie es uns nicht passt. Und dann sagt er, nee, da müssen wir, das ist, so haben die gewählt.
Ja.
Und jetzt tut die alles, um ein anderes Ergebnis sozusagen in der Regierungsbildung, was auch immer, herbeizuführen, weil euch das nicht passt. Schauen Sie sich die Diskussion um den Bundestagsvizepräsidenten beispielsweise an. Lex Gauland, 2017 schon, die, nicht meine Worte, aber in der Lesart dieser Leute ist das eine Trickserei. Dass man sagt, nicht der Älteste redet, damals wäre es jetzt Alexander Gauland, sondern es redet der dienstälteste Parlamentarier. Ein Move sozusagen, um die AfD da rauszuhalten. Das Narrativ, wir sind Opfer, die etablierten Parteien, die Systemparteien, deren Worte, nochmal nicht meine Worte, tun alles, die Kartellparteien, auch so ein ganz hässliches Wort, das plötzlich die Runde macht, tun alles, um uns wegzuhalten. Aber auch wir hätten eigentlich das Anspruch auf einen Alterspräsidenten im Bundestag. Ich weiß, dass das alles legal ist. Aber die Frage ist, hilft es der Demokratie tatsächlich auf Dauer, wenn wir sozusagen, wenn der Eindruck entsteht, da wird alles getan, um am Ende dann doch irgendwie die Dinge so hinzudrehen, wie sie uns passen.
Na, Ihre Weise, das ist Beispiel Italien genannt haben, da gab es in den 70er Jahren, wo die Reformkommunisten ganz stark waren, 34% der Stimmen, eine sogenannte Conventio ad excludendum, also eine informelle Übereinkunft, die halten wir von den Hebeln der Macht fern.
Ja, richtig.
Hat ziemlich gut geklappt.
Ja.
Und das ist eine Kartellisierungsstrategie, muss man sagen. Man drängt Konkurrenten, Mitbewerber mit raus. Ich bin skeptisch, wenn man AfD blitzschnell Regeln im parlamentarischen Regularium verändert.
So das hat tatsächlich 2017 die Lex Gauland.
Ja. Ja, oder auch was man in Thüringen zum Teil macht. Und die AfD zahlt es natürlich bitter zurück. Sie blockiert Richterwahlen und Ähnliches. Also all das, was theoretisch konstitutionell möglich ist, muss politisch nicht immer klug sein. Und ich glaube, wir müssen da vorsichtig sein, zu sehr rum zu regulieren.
Ich fand das, weil Sie das Thema Thüringen,
Frau Drück und dann Frau Löhr.
Weil Sie das Thema Thüringen angesprochen haben, da wurde aus meiner Sicht eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Verfassungsjuristen haben sich angeschaut und haben ja sogar ein Forschungsprojekt dazu gemacht, wie Rechtsextreme in verschiedenen europäischen Ländern die Wege der Demokratie nutzen, um die Demokratie am Ende außer Kraft zu setzen. Und darauf basierend haben sie dann politische Empfehlungen gegeben. Beispielsweise machen sie das Bundesverfassungsgericht resilienter, damit man nicht mit einfach gesetzlichen Mehrheiten das Bundesverfassungsgericht außer Kraft setzen kann. Aber eben auch die Benennung von Richtern, wenn die AfD die blockieren kann, sind am Ende Gerichte lahmgelegt und damit das Funktionieren des Staates. Und daraus sind Empfehlungen gefolgt, die am Ende Schutzmaßnahmen aus meiner Sicht waren, damit die Demokratie handlungsfähig bleiben kann. Und die AfD zeigt ja überall da, wo sie die Möglichkeit hat, dass sie auch versucht, dann mit den Wegen des Parlaments ein Parlament zu blockieren, zu chaotisieren, zu delegitimieren. Und dagegen muss sich eine demokratische Mehrheit schützen. Und wenn wir dann beispielsweise einen Vizepräsidenten der AfD in geheimer Wahl nicht wählen, dann ist es mein Recht als Bundestagsabgeordnete zu sagen, dieser Mensch ist vollkommen ungeeignet dafür. Mhm. Und natürlich wähle ich einen Rechtsextremen nicht. Und niemand hat einen Anspruch darauf, von mir gewählt zu werden. Und dann können die sich noch 10-mal hinstellen und sagen, sie sind Opfer an der Stelle. Da sage ich, ich habe eine freie Wahl. Und das ist gut in einer Demokratie, dass ich sie habe.
Mhm. Frau Löhr.
Das ist richtig, aber zum Beispiel, was ich überhaupt nicht klug fand, war dieser Move, den Sie gemacht hatten mit dem Brief an Julia Klöckner, an die damals noch designierte Bundestagspräsidentin, wo die Grünen Sie aufgefordert haben, quasi nicht bei der AfD sich vorzustellen oder wenn sie sich dort vorstellt, dass sie sich doch dann bitte nicht mehr bei den Grünen vorstellen möge. Und da habe ich mich nur gefragt, warum? Also warum diese, für mich ist das Hybris, also dieses moralisch zu sagen, wir reden nicht mit denen und wenn du mit denen redest, dann wollen wir aber nicht mit dir reden. So, das ist genau wieder diese Ausgrenzung, das zählt auf dieses, die wollen uns gar nicht. Das ist eine Partei, die uns nicht gefällt, aber wir müssen uns inhaltlich mit ihr auseinandersetzen und sie nicht ausgrenzen im Sinne von diesen Bäh und mit denen reden wir nicht. Wir sehen in den Umfragen, was passiert, wenn man das so weitermacht, dass sie nämlich immer stärker werden, weil immer mehr Leute
genau
das Gefühl haben.
Das ist das Gefühl, das viele gerade haben.
Und deswegen fragte ich mich, warum machen sie das?
Genau, um das klar zu beantworten, wir haben es Frau Klöckner auch persönlich gesagt, deswegen sage ich es hier auch nochmal, die Art und Weise, sich vor einer Wahl bei der AfD vorzustellen, erweckt den Eindruck, und genauso hat es die AfD auch kommuniziert, dass sie sich um die Stimmen der AfD bewirbt. Und aus meiner Sicht sollte sich eine Präsidentin des Deutschen Bundestages nicht um die Stimmen Rechtsradikaler bewerben. Wenn wir miteinander diskutieren wollen, dann tun wir das im Deutschen Bundestag jeden Tag miteinander. Und da erleben Sie auch immer wieder
vorstellen.
Und kein anderer Bundestagspräsidentenkandidat vor ihr hat sich bislang bei der AfD vorgestellt. Das heißt, es war eine ganz bewusste Entscheidung, es an dieser Stelle anders zu machen. Und es ist damit natürlich ein Signal, warum kommt sie denn sonst in die grüne Bundestagsfraktion doch nicht, um zufällig jetzt an dieser Stelle mal miteinander über den Parlamentarismus zu sprechen, sondern mit der Bitte, Stimmen von uns zu bekommen. Weil das Parlament immer den Bundestagspräsidenten oder die Präsidentin an der Stelle mit einer breiteren Mehrheit wählt, als nur die regierungstragenden Fraktionen. Und deswegen stellen sich die Präsidenten vor, weil sie um diese Stimmen bitten. Und das Zweite ist, weil das jetzt mehrfach auch gefallen ist, für mich ist die AfD keine Partei wie jeder andere, sondern die AfD ist im Kern...
Das hat hier auch keiner gesagt.
Nein, aber weil es gesagt wurde, wir müssen so mit ihr reden. Die AfD hat im Kern das Ziel, diese Demokratie kaputt zu machen, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung kaputt zu machen, das Leben für Menschen in Freiheit und Selbstbestimmung und Würde in Frage zu stellen, zu sagen, wir entscheiden, wer dazugehört und wer nicht. Wen wir rausschmeißen aus dem Land, weil er eine andere Biografie hat. Wen wir lieben dürfen oder nicht. Männer nicht Männer, Frauen nicht Frauen. Wie Frauen in diesem Land zu leben haben, am besten zu Hause am Herd und nicht Fraktionsvorsitzende einer Bundestagsfraktion.
Eine fürchterliche Partei, aber sie
wie die AfD dieses Land bestimmen will. Sie ist eine rechtsradikale Partei. Und deswegen muss ich nicht sie behandeln wie jede andere Partei auch.
Aber sie sitzt und sie im nicht Parlament und normalisieren. Alle Parteien sollten zumindest versuchen, miteinander zu reden.
Ja.
Und die AfD ist in Teilen rechtsextrem, aber sie ist nicht komplett rechtsextrem. Und ich gebe ja nur meinen Eindruck wieder, dass diese Art der Ausgrenzung es denjenigen sehr einfach macht, die mit der AfD sympathisieren.
Herr Merkel. Es hilft ja auch nicht, wenn man sich das pragmatisch, wenn man sich das pragmatisch ansieht. Diese Partei, über die eine fürchterliche Partei ist, stimme Ihnen dazu. Ob man sie jetzt links- oder rechtsextrem nennt, ist noch eine ganz andere Sache. Das wird vom Verfassungsschutz gemacht, wird übrigens nicht unbedingt in der Parteienforschung durchgängig so gemacht. Aber wir reden über die Brandmauer. Wir zeigen sehr demonstrativ, dass es eben keine Partei wie jede andere ist. Und gleichzeitig füttern wir diese Partei zusätzlich mit Wählern. Wir haben noch nie so viel über die Brandmauer wie in den letzten 3 Jahren diskutiert. Was ist das unter anderem das Ergebnis? Die haben ihre Stimmen verdoppelt. Das muss doch dazu zwingen, zu sagen, machen wir irgendwas falsch oder machen wir weiter wie immer alles richtig. Aber da gibt es diese teuflische Partei und diese unmündigen Bürger und Bürgerinnen, die wählen die dann. Was ist die Strategie, wenn diese permanente Exklusion einfach nicht hinhaut? Da muss eine andere Strategie her. Sonst haben wir wirklich einen weiteren Zuwachs der Stimmen.
Also, ich würde nicht teilen, dass die Diskussion über die Brandmauer oder über die Art und Weise, dass die AfD problematisch ist, Ursache ist für den Anstieg der AfD. Sie haben ja am Anfang in einem Wortbeitrag auch selber gesagt, dass es in verschiedenen europäischen Ländern, und wir erleben es ja in den USA auch, einen Anstieg des Rechtsradikalismus und Rechtspopulismus gibt. Und deswegen sollten wir aus meiner Sicht auch auf die Ursachen schauen, warum das parallel in verschiedenen Ländern passiert. Und eine Ursache, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, ist, dass wir gerade einen massiven Machtkampf zwischen Demokratien und Autokratien haben und dass ein Land wie Russland gerade alles dafür tut, Demokratien dadurch zu destabilisieren, dass sie Demokratien von innen heraus mit den Mitteln der Demokratie bekämpfen, indem sie Falschinformationen verbreiten, indem sie rechtsradikale Parteien unterstützen, indem sie Öffentlichkeit manipulieren. Die haben ganz gezielt Fabriken mit hunderten, tausenden Mitarbeitern, die ausgerichtet sind darauf, eine Stimmung des Spaltens in Demokratien zu bringen und eines Unterstützens von rechtsradikalen Parteien. Das Zweite ist, wir haben Krisen erlebt. Und das haben Sie ja auch gesagt. Wir haben Corona als Krise gehabt. Wir haben jetzt einen Krieg in Europa. Natürlich verunsichert das Gesellschaften. Natürlich ist das auch ein Moment, wo Verschwörungsideologien um sich greifen. Und deswegen ist ja eine Politik, und das sage ich auch selbstkritisch, die so viel Unsicherheit geschaffen hat, wie das SPD, FDP und Grüne in den letzten 3 Jahren mit dem Streit miteinander gemacht haben, schwierig in so einer Zeit. Sondern Politik muss Sicherheit geben, Orientierung, Planbarkeit, Verlässlichkeit. Die Leute sollen vor Ort sehen, dass ihr Land funktioniert. Deswegen sehe ich es ja auch mit Blick auf die Reform der Schuldenbremse anders, dass das aus meiner Sicht die notwendige Wirtschaftswende ist, die man schafft, wenn man wieder investiert, wenn die Leute sehen, mein Schwimmbad macht noch auf, die Schule ist nicht marode. Und die Leute wollen im Alltag auch mit ihren lebenspraktischen Problemen gesehen werden. Deshalb wir Grünen ja auch ganz klar gesagt haben, Leben muss bezahlbar sein. Auch das sind Themen, wo die Leute antworten, zu Recht wollen und dann schreibt man Sicherheit
aus. In Ihrer Analyse, Frau Dröge, taucht das eine zentrale Thema nicht ein einziges Mal auf. Sie haben an keiner Stelle jetzt einmal Migration gesagt.
Ja.
An keiner einzigen Stelle. Ja. Ich weiß auch, dass Sie das bewusst tun, ist mir schon klar.
Ja.
Wenn hier jemand von der AfD sitzen würde, dann hätte er jetzt schon dreimal eingeworfen und reingerufen, Migration, Migration, Migration.
Ja.
Sie sagen, da gehört eine ehrliche Analyse dazu. Und das Wort Migration fällt Ihnen in dieser ehrlichen Analyse nicht ein einziges Mal ein. Was sagt Ihnen das selbst?
Ich halte den Zusammenhang zwischen Migrationsdebatten und der AfD, wenn man sich anschaut, dieses Land hat immer wieder sehr intensiv und hart über Migration diskutiert. In den 90er Jahren beispielsweise mit dem Asylkompromiss und trotzdem haben wir keine AfD bei 20%.
Ja, da gab's
aber
auch
natürlich
hatten
wir andere rechtsextreme Parteien, die sich um Stimmen in Deutschland
beworben
haben.
Die teils sehr erfolgreich waren.
Nicht so erfolgreich, dass sie diese Prozente im Bundestag haben. Und der Forscher von, entweder das war Forsa oder Infratest, ich möchte es ihm nicht ins Wort legen, hat bei NTV gesagt, am Ende ist die Art und Weise, wie demokratische Parteien mit solchen Themen umgehen, entscheidend, ob wir als Demokraten zusammenbleiben oder ob wir solche Debatten eskalieren. Wenn man bei der Migrationspolitik bleibt und sagt, ja, es gibt reale Probleme vor Ort, die die Menschen beantwortet haben wollen, die wir nicht schönreden, wo wir Lösungen für brauchen. Aber auf der anderen Seite rutschen wir nicht in eine Debatte, die den Eindruck vermittelt, die Geflüchteten sind die Sündenböcke in der Debatte, auf die kann man die ganze schlechte Stimmung leiten. Und dann tut man so, als hätte man weniger Geflüchtete, weniger Probleme in diesem Land. Und das passiert zum Teil in der Debatte, sondern man vernünftig miteinander diskutiert. Dann kriegt man auch eine vernünftige Diskussion im Land. Und dann kann die AfD die auch nicht nutzen.
Schon Zahlen, nur nackte Zahlen. Entschuldigung, Frau Löhr, ganz kurz, nur um das einmal nachzuliefern. Wenn Sie sagen, da gibt es keinen ursächlichen Zusammenhang. 2015 stand die AfD bei 3%. Und dann kam 2016, 17 und folgende. Danach kamen Zahlen weit jenseits der 200.000 von Menschen in dieses Land. Und es entstand allmählich, ich werte das alles nicht, aber ich beschreibe es nur. Dann entstand das Gefühl von Kontrollverlust. Sie sagen, das hat nichts miteinander zu tun. Ich bitte Sie. Die standen bei 3%. Die stehen heute bei über 20. Sie sagen, da gibt es keinen Zusammenhang?
Es gibt einen festen Zusammenhang. Den wissen wir mittlerweile nicht nur für Deutschland, sondern für Europa. Dass die Migrationszahlen, die seit Mitte der 15er Jahre sozusagen deutlich geworden sind, so etwas mit hervorrufen. Ich sehe das ganz problematische Potenzial, das humane Potenzial und die Probleme sehe ich. Aber zu sagen, das hat nichts miteinander zu tun, ist eine komplette falsche Analyse. Es hat jede Menge damit zu tun, ob wir es wollen oder nicht. Es ist nicht, wie Seehofer das primitiv formuliert hat, die Mutter aller Probleme. Aber wenn dieses Problem nicht einigermaßen gesellschaftsverträglich gelöst wird, kriegen wir kein starkes Vertrauen in die Politik hinein.
Politik kümmert sich offensichtlich zu wenig darum. Aber wir sollten jetzt nicht eine weitere Migrationsdebatte führen. Die Aufrüstungsdebatte, die Frage rund um die Wehrpflicht, Herr Wüster, weil wir sie hier haben. Wir haben uns heute in der Redaktionskonferenz, die wir immer haben, auch vor solchen Sendungen gefragt, wenn wir doch jedes Jahr über 50 Milliarden in die Verteidigung stecken und in Zukunft sogar noch mehr, 80, 90 Milliarden aktuell, ne, sind wir da.
Das wird eher noch mehr werden.
Es wird noch mehr werden.
Wird eher so Richtung 150 Milliarden.
Wie kann es dann sein, dass jemand wie Sie sagt, wir sind blanker als blank?
Ja, ich hab's
also, dass Sie provozieren die Frage, was passiert denn eigentlich mit dem Geld?
Naja, also erstmal will ich sagen, keine Sorge, auch im Berufsverband, auch in der Bundeswehr gibt es Menschen, die schon darauf achten, zu sagen, wird mit dem Geld jetzt was Vernünftiges gemacht. Denn Geld alleine macht nicht glücklich. Also da sind jetzt große Herausforderungen vorhanden mit Blick auf Infrastruktur, Material. Und die größte, die strategische Herausforderung schlechthin ist Personalgewinnung. Zu dem Vermögen will ich einfach mal nur einordnen. Schon 2021 war der Finanzbedarf relativ klar beschrieben mit 300 Milliarden Euro. Bezogen auf politische Zusagen an die NATO im Bündnis in Relation
aber
zu dem
Hier und Jetzt. Konkret?
Ich könnte jetzt Unmengen an Beispielen bei Waffensystemen nennen. Ich könnte Beispiel bei Munition nennen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Für das deutsche Heer bräuchte man, um entsprechend verteidigungs- und durchhaltefähig zu sein, nämlich ein ganz einfaches Beispiel, roundabout 1.000 Tankfahrzeuge. 1.000. Wie viel hat das deutsche Heer? 70. Tankfahrzeuge, um zu betanken. Ganz normale Tankfahrzeuge, um eine Heeresbrigade
im Kriegsfall,
zu
damit der Panzer fahren kann.
Genau, damit er nicht nur einmal die Kaserne verlässt, sondern dann betankt wird.
Aber ganz kurz, wir brauchen 1.000 Tanklastwagen, wir haben 70.
Wir haben 70 und davon werden, wenn wir die Brigade Litauen dann jetzt voll alimentieren, ungefähr 60 nach Litauen gehen. Damit will ich
bleiben
sagen,
10.
Ja, genau, bleiben 10 für den Rest des Heeres. Damit will ich nur an einem Beispiel deutlich machen, dass an diesem Spruch in der Phase X gehen wir, wie wir sind, viel dran ist, weil fahren können wir ja nicht. Ich will nur mal an diesem Beispiel deutlich machen, wie enorm die Lücke ist heute schon zwischen politischem Anspruch und Wirklichkeit. Mhm. Politischen Zusagen, die Herr Scholz gemacht hat an die NATO, die bald mit Blick auf jetzt den kommenden NATO-Gipfel Herr Merz machen wird. Er wird noch mal mehr Zusagen machen. Und wo sind wir in der Realität? Und ich könnte jetzt Unmengen Beispiele nennen.
Machen Sie mal.
Keine Sorge, das betrifft europäische Partner genauso. Also die Briten und Franzosen sind nicht wesentlich besser aufgestellt, um nur mal zwei zu nennen. Aber ich will nur sagen, die Lage ist prekär. Ich könnte sagen, wir haben jetzt der NATO eine Division seit Januar zugesagt. Da fehlt eine elementare Fähigkeit, die der Flugabwehr. Bekämpfung von gegnerischen Drohnen etc. Wir haben die Flugabwehr vor vielen Jahren mehr oder weniger begraben. Jetzt versuchen wir, sie wiederzubeleben. Was haben wir für einen Bedarf? geht es um ein Modell, das heißt Skyranger. Haben wir einen Bedarf von über 200 Fahrzeugen? Wie viel haben wir in der abgelaufenen Legislaturperiode bestellt? 19. Wer weiß, wann die kommen? Und ich will nur sagen, diese
Panzer?
Beispiele...
Wie viele Panzer?
Ich will jetzt gar nicht alle Details nennen, aber wir sind in beiden Teilen unter 50% der materiellen Einsatzbereitschaft. Aber schon vorausschauend, Herr Lanz, das ist nicht unser größtes Problem. Das können wir lösen, gemeinsam mit der Industrie, wenn wir jetzt die richtige Entscheidung treffen. Das viel größere Problem, das strategische, ist die Personalgewinnung und Bindung. So. Wir schrumpfen, wir überaltern, wir haben ein enormes Problem und wir werden irgendwann vielleicht U-Boote, Fregatten haben, aber wenn wir keinen haben,
ist, der diese bedient, sie,
dann wird es schwierig.
Wer steigt ein? So. Und die Frage ist, wo kriegen wir diese Leute her? Da kommt Herr Merkel und sagt, wir sind eine postheroische Gesellschaft. Die junge Generation zeigt uns das sehr deutlich, kriegt diese Debatten auch mit. Und weiter dieser Satz, es ist ein Markenzeichen dieser Debatte, dass sich genau die Männer am lautesten zu Wort melden, die nie in Betracht kommen, in den Krieg ziehen zu müssen. Böse hinterhergeschoben, übergewichtige 60-Jährige, die sagen, jetzt müsste man mal Tankfahrzeuge lenken beispielsweise. Das heißt, auf welche Gesellschaft trifft das jetzt? Ich verstehe ja seinen Bedarf und ich teile das im Übrigen. Ich glaube, wir sollten nicht so naiv sein zu glauben, das wird schon irgendwie, da wird gar nichts. Aber die Frage ist, wer macht es dann für uns?
Das genau ist die Frage. Ich stimme Ihnen komplett zu, Herr Wüstner, dass die Personalfrage das Entscheidende ist. Personal klingt so ein bisschen ja auch sehr zivil. Es ist die Frage, wie kann die Bundeswehr, toleriert von dieser Gesellschaft, hinreichend Menschen oder Soldaten so zu trainieren, dass sie tatsächlich kampfbereit, kampferprobt in den Krieg ziehen wollen. Und wenn ich sage, wir sind eine postheroische Gesellschaft, was ja irgendwie ein Commonplace ist, dann soll das heißen, wir haben das als einen zivilisatorischen Fortschritt gesehen. Also weg von dem militärischen, dieser unseligen Tradition, die gerade unser Land eben damit hatte.
Ist ja was Gutes.
Eindeutig, ja. Deshalb gab es ja auch etwa der Bürger in Uniform von Wolf Graf, Baudusin und anderen, die das vorangetrieben haben. Aber ich stelle mir jetzt vor, eine Jugend, die im Grunde mit dem Militär relativ wenig zu tun hat. Und selbst bei den Grünen wissen wir, dass von den Wählern 20-22% in Umfragen sagen, wir würden die Waffe in die Hand nehmen, um dieses Land zu verteidigen. Wobei bei Umfragen viel mehr Helden auftauchen als in der Realität. Also diese Umfragen bilden das gar nicht so ab. Also meine Frage ist, wenn wir sagen, das Berufsheer ist nicht mehr hinreichend. Wir brauchen eine Wehrpflicht. Warum sollte jetzt diese Gesellschaft sagen, okay, wir haben verstanden, wir werden zur Bundeswehr gehen, wir werden notfalls in einen Krieg ziehen. Haben wir das, also um uns zu verteidigen? Ist das ein überhaupt denkbares Szenario? Und wenn es eines wäre, über welche Zeiträume reden wir da eigentlich? Wir sprechen heute permanent von einer Bedrohung und immer mehr Beobachter oder Militärforscher tauchen auf und sagen, vielleicht ist es der letzte Sommer, ein unseliger Satz, vielleicht ist es der letzte Sommer in Frieden. Sönke Leitzel,
hier in der Sendung.
Vielleicht ist wissenschaftlich natürlich auch Humbug, entweder ist es so oder nicht, vielleicht ist noch etwas ganz anderes. Aber wir müssen dann auch in Zeiträume denken. Absolut. Und wenn wir sagen, Sie werden vermutlich das besser wissen oder sicher, aber da reden wir doch nicht über 5 Jahre und schon gar nicht über das nächste Jahr, sondern das sind langfristige Prozesse. Und ob die Gesellschaft das tatsächlich will, ist noch eine andere Frage.
Herr Wüstner, also der Satz ist gerade gefallen, vielleicht der letzte Sommer, den wir im Frieden erleben, hat Sönke Neitzel hier gesagt. Ja. Sie finden den Satz nicht gut, das sei Ihnen auch nicht genommen. Ich will nur sagen, das ist kein Ideologe, der hier so spricht. Das ist ein Militärhistoriker, das ist jemand, der das in einem anderen Kontext einordnet. Sie würden den Satz möglicherweise...
Ich würde ihn so nicht nutzen natürlich, aber
er verweist natürlich
auf die Bedrohungslage.
Genau.
Und das muss natürlich Kern sein. Also es muss erstmal erklärt werden, was verändert sich und warum führen wir überhaupt diese Debatten, wenn wir Gesellschaft überzeugen wollen, mehr in Wehrhaftigkeit zu investieren und ja, auch überzeugen werden, warum es sinnvoll ist, dass Menschen wieder Dienst in der Bundeswehr leisten, gegebenenfalls auch über Pflicht. Und was meine ich damit? Dass wir eben nicht auf der einen Seite, verstehe ich ja, ich habe lange mit Boris Pistorius darüber gesprochen, über seinen Begriff der Kriegstüchtigkeit. Jetzt Herr Neitzel mit dieser Aussage, andere, die natürlich wecken wollen und zur Wahrheit gehört, diese Begriffe machen schon etwas, auch in der Medienlandschaft. Unabhängig davon machen sie aber auch Angst. Und deswegen muss erklärt werden, worum es geht. Und ich kann nur sagen, vor 1990 war klar, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Eine Wehrpflicht oder überhaupt das, was wir jetzt tun, tun wir nicht, um Krieg führen zu wollen, sondern wir wollen abschrecken. Wer verteidigungsfähig ist, schreckt ab. Wer dies nicht ist, lädt ein. Und Putin sucht Opfer. Das hat er jetzt mehrfach bewiesen. Und ich bei allen meinen Diskussionsveranstaltungen, auch in Lehrerkollegien, überhaupt im Zivil, mit der Zivilgesellschaft, mit Schulen, ist erstmal zu erklären, dass es nicht darum geht, Krieg zu führen. Und wenn man das erklärt, dann und einordnet, da einen Kontext liefert, dann kommt man zu ganz anderen Debatte als dieses Überspitze. Ja, nächstes Jahr 460.000, wo wollen wir die überhaupt unterbringen? Also das ist sehr verkürzt und eigentlich auch schädlich.
Nee, aber ich würde mal gerne verstehen, Herr Merkel sagt, wir sind eine postheroische Gesellschaft. Jetzt suchen wir offensichtlich wieder Helden. Und in dem Fall sogar Kriegshelden, um mal in diesem Bild zu bleiben. Wenn Sie, Herr Büstner, junge Leute davon argumentativ überzeugen müssen, dass es sich lohnt, sozusagen für dieses Land im Zweifel, darüber reden wir, zur Waffe zu greifen, zu kämpfen und im Zweifel sein Leben zu lassen. Darum geht's. Ich habe das selbst in der Ukraine gesehen. Weiß, was das heißt. Ich war dazu nie bereit, obwohl ich gedient habe. Nie im Leben wäre ich dazu bereit gewesen. Ich stelle mir sogar die Frage, wäre ich bereit, sozusagen dann im Zweifel einem Kind zuzugestehen, du machst das, selbst wenn er oder sie das wollte. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind eine völlig andere Generation, wir kommen aus einem anderen Kontext. Wir sind im Kopf überhaupt nicht so weit, so etwas wieder tun zu wollen, weil es so archaisch ist, weil es so gestrig ist und weil wir wissen, welchen Preis wir als Gesellschaften dafür gezahlt haben. Welches gute Argument haben Sie? Ist es das Argument Ihrer eigenen Erfahrung im Jugoslawienkrieg? Ist es das eigene Argument im Afghanistankrieg? Was ist es?
Also wenn ich diskutiere, dann diskutiere ich über die Art und Weise, wie wir hier leben dürfen, wie ich aufgewachsen bin. Für viele ist das ja irgendwie selbstverständlich. Ja. Und Sie sprachen ja über die Ukraine. Wir könnten auch ganz andere Länder benennen, wo wir eine ganz andere Situation vorfinden. Und die Frage ist, was ist für uns Frieden und Freiheit? Was ist Sicherheit und Freiheit? Geht es nur um Konsumfreiheit oder geht es um mehr? Und wenn man mit Menschen, auch mit Jugendlichen, darüber spricht und das diskutiert und dann sie zum Reflektieren anregt, und das ist völlig egal, an welcher Art Schule, dann denken Menschen nach. Deswegen ist es trotzdem so, wie bei mir mit 18, 19. Wollte ich zur Bundeswehr? Nee. Wollten meine Eltern, dass ich zur Bundeswehr gehe? Nein. Ich hatte ganz andere Flausen im Kopf. Aber es kam die Wehrpflicht. Und so ging es vielen von den heutigen Berufssoldaten, dass das nochmal ein anderer Trigger war. Natürlich auch über das Dienen nachzudenken. Da gab es auch viele andere Argumente, Ausbildung, Studium etc. Aber ich will nur sagen, man hat sich diesem Thema anders genähert. Und weil Sie sagten jetzt Erfahrungen schon im Kosovo oder Afghanistan. Also all diejenigen, die dort waren, unabhängig davon, was sie erlebt haben, will ich erst mal sagen, Menschen wachsen über sich hinaus. Gott sei Dank, das merken wir auch bei Feuerwehr, Polizei und vielen anderen Berufen, die es auch nicht einfach haben. Aber der Punkt ist eben der, ich will sagen, wenn man das erlebt und viele Soldatinnen und Soldaten haben das erlebt, dann haben sie ein anderes Verständnis für das Riesenglück, das wir haben, trotz aller Probleme, die wir in Deutschland bestimmt benennen können. Und wenn ich das erläutere und wenn ich so in den Diskurs gehe, denken Menschen nach. Und nochmal, was wir machen müssen, ist Angst nehmen. Wir sollten uns sorgen, wenn wir nicht verteidigungsfähig sind, weil wir eben erkennen, Trump hat kein Interesse mehr so wirklich an Europa. Putin rüstet in 3 Monaten so viel Waffensysteme und auch Munition, wie wir in Europa nicht in einem Jahr schaffen. 1,5 Millionen Soldaten. Er schafft neue Militärbezirke, schafft Infrastruktur entlang der Ostflanke. Also nochmal, wir müssen einfach diese Bedrohungssituation wahrnehmen und abschreckungsfähig werden. Und ja, das müssen wir erklären, das wird schwierig sein. Aber ich kann nur sagen, eine Armee ohne Personal, was ist das? Ist am besten, wir lösen sie auf, Herr Lanz, und lassen es mit den Investitionen. Ja,
wir sitzen jetzt hier in einem warmen Studio.
So ist es.
Wir diskutieren sozusagen auf einer theoretisch-technischen Ebene. Aber da sitzt ja mit Ihnen auch jemand, der am 14. November 2005 in Kabul das erlebt hat, was Krieg bedeutet, was Gewalt bedeutet. Ich fasse das nur einmal kurz zusammen, nur damit wir verstehen, worüber wir hier reden. Sie sind in Ihrem Quartier, Sie sehen plötzlich, hören draußen eine Detonation, es steigt eine Rauchsäule auf. Wenig später wird klar, da gab es wahrscheinlich einen Anschlag. Sie starten mit der sogenannten Chefgruppe, 8 Mann, los, werden dann wenig später umgeleitet in ein US-Camp, gehen rein und sehen dort jemanden liegen, so haben Sie das beschrieben, ich zitiere, total verschmaucht, verbrannt, voller Blut. Sie erkennen ihn nicht, er hat viel Blut verloren, es sieht nicht gut aus. Und Sie berichten später, dass es Sie jahrelang nicht losgelassen hat, dass Sie Tino Kästner, so heißt der Soldat, nicht erkannt haben. Ein weiterer, Armin Franz, Reservist, ist gefallen und der Hauptfeldwebel Stefan Deuschel hat beide Beine verloren. So. Wenn man das erlebt hat, diese Gewalt und dieses sinnlose Sterben, was hat man dann für ein gutes Argument?
Naja, grundsätzlich geht es natürlich, und wir versuchen das zu abstrahieren in der Bundeswehr, und das betrifft jeden Einzelnen, natürlich auf die Ebene des Grundsätzlichen. Also warum innere und äußere Sicherheit kein staatlichen Handeln sind. Und bezogen auf das internationale Krisen- und Konfliktmanagement haben wir ja Gott sei Dank mit der Enquete-Kommission Afghanistan auch beschrieben, was alles falsch lief. Mhm. Und zu sagen, was darf so nicht mehr sein. Und unabhängig davon hängt der Eid natürlich auch damit zusammen, den man leistet, dass man in der Phase X, wenn das Parlament ein Mandat auf den Weg bringt, dann auch seinen Auftrag zu erfüllen. Das gehört dazu. Aber nichtsdestotrotz erlebt man ja, und ich habe in Afghanistan vieles erlebt, auch wie dort die gesellschaftlichen Verhältnisse sind. Auch das ist ja in Teilen ein Kulturschock, weil man sich das hier in Europa überhaupt nicht vorstellen kann. Ja. Dann ist es unabhängig vom Einsatzziel in Gänze schon so, dass man als Mensch merkt, dass zumindest weg von diesen eher schlimmen Situationen man etwas Gutes bewirkt. Das ist schon etwas, dass einem selbst etwas gibt, unabhängig von Tod und Verwundung. Oder jetzt heute,
Sie haben das
beziehungsweise
selbst erlebt,
ne? Gestern.
Sie sind auch verwundet worden, ne? Habe ich das falsch im Kopf?
Ja, will gar nicht so viel drüber sprechen. Aber der Punkt ist der, das macht was mit einem. Aber ich komme zurück, weil jetzt Afghanistan in einer gewissen Art und Weise ja zurückliegt. Was Sie meinen, und das ist das Richtige, ist, dass natürlich im Worst Case wir ein scharfes Ende des Berufs haben. Und wir müssen sehen, dass wir bestmöglich Menschen darauf vorbereiten. Aber bezogen auf das, was Sie vorgesagt haben, wer weiß, ob er wirklich bestmöglich darauf vorbereitet ist. Also ich kann nur sagen, wir alle in diesen Einsätzen wachsen manchmal auch über uns hinaus. Aber was ich sagen möchte, weil Sie das Thema Ukraine angesprochen haben, natürlich beschäftigt mich auch das. Ich beschäftige mich auch jeden Tag mit der Lage in der Ukraine. Ich sehe Filme, die andere nicht sehen. Und ich sehe auch, dass da Väter mit ihren Söhnen kämpfen. Und mein Sohn ist jetzt in diesen Tagen dabei, eine Entscheidung zu treffen, geht er zur Bundeswehr, zumindest als Reserveoffizier oder nicht. Und wir haben die gleichen Diskussionen wie alle Eltern zu Hause auch.
Es ist tröstlich, dass Sie das sagen.
Also meine Frau fragte mich mit Blick auf die Situation der Bundeswehr, also ist das aktuell sinnvoll? Und wir haben ähnliche Diskussionen, obwohl sie mich jetzt ein Leben lang schon, also einen großen Teil meines Lebens begleitet hat, wie sie alle Eltern auch führen. Und ich versuche genauso zu erklären, wir wollen ja, dass es gar nicht so weit kommt wie in der Ukraine. Wir wollen nochmal abschrecken. Wir wollen in Frieden und Freiheit leben. Und ich will nur sagen, dass diese Diskussionen stattfinden, ist normal. Aber wir können eben auch nicht sagen, naja, das sollen nur andere machen, wie so eine Art Versicherung, andere.
Naja.
Das ist so eine Frage, wie wir als Staatsbürger, Staatsbürgerinnen, sag mal, welches Verhältnis haben wir zum Staat? Sehen wir eine Art Pflicht als Staatsbürger? Wir reden immer nur über Rechte, reden wir auch über Pflichten. Ne? Und ich könnte sagen, Sie haben ja ab und zu auch, diskutieren ja mit ihm, Herrn Precht als Philosophen, der ja schon frühzeitig von einer Art Pflicht gesprochen haben und wieder einem Stärken des Gemeinwesens. Es geht jetzt über das Thema Wehrpflicht hinaus, aber ich will nur grundsätzlich sagen, wenn jeder sagt, ein anderer soll es tun, dann geht's nicht. Und bezogen auf Sicherheitsvorsorge und Verteidigung, da kann ich immer nur raten, also eine Lebensversicherung abzuschließen, wenn man tot ist, ist eigentlich zu spät. Und deswegen sollte man jetzt agieren.
Frau Drügge, Sie dürfen sofort, Herr Merkel, die grüne Position dazu. Ich weiß gar nicht, ob Sie Kinder haben. Nur ein theoretisches Gedankenspiel. Wären Sie bereit, Ihre Söhne, wenn Sie welche hätten, oder auch Ihre Tochter, in einen Krieg ziehen zu lassen, zur Waffe greifen zu lassen, um dieses Land zu verteidigen?
Also über meine Familie möchte ich konkret wirklich nicht sprechen.
Ja, ein Gedankenspiel, aber das ist ja das, was Sie ja gerade meinen.
Diese Frage stellen sich natürlich alle Menschen auch jetzt gerade, weil wir über die Wehrpflicht wieder diskutieren im Bundestag und unsere grüne Haltung ist, auch weil diese Frage so eine auch ethische und persönliche ist, sind wir für eine Freiwilligkeit weiterhin. Aber wir sehen den großen Bedarf, auch mehr Menschen, junge Menschen davon zu überzeugen, diese Entscheidung zu treffen. Und ich finde, Herr Wüsten hat das auch sehr für mich auch nachvollziehbar gesagt, wie Sie das in der Schule sagen. Es geht ja um eine Verteidigungsfähigkeit unseres Landes an erster Stelle und darum,
Abschreckung.
Dass wir
ja, das
tatsächlich
Abschreckungsargument ist das, was Sie überzeugt.
Die Soldaten in so eine Situation schicken wollen. Dass es niemals passiert, dass wir angegriffen werden und dieser Fall eintreten muss. Dafür brauchen wir aber tatsächlich Menschen, die diese Entscheidung persönlich für sich treffen. Und am Ende ist es aber, glaube ich, eine Entscheidung, die jeder Mensch auch persönlich für sich treffen muss. Das Gute ist auf der anderen Seite, und da habe ich auch ein Vertrauen in die jungen Menschen in diesem Land. Es gibt ja sehr viele Menschen, die auch junge Menschen, die bereit sind, genau diese Verantwortung für sich zu sehen. Wir hatten sogar vor Corona die Situation, auch mit Blick auf Freiwilligendienste, dass mehr junge Leute eigentlich sich einbringen wollten in dieser Gesellschaft, als es Plätze gab. Und der Staat dann aus finanziellen Gründen gesagt hat, wir finanzieren das nicht, wir stellen das nicht zur Verfügung. Und dann gleichzeitig über diese jungen Leute gesprochen wurde, als wären sie nicht bereit, sich in der Gesellschaft einzubringen. Und deswegen ist unsere Haltung, wir wollen die jungen Leute überzeugen. Wir sind auch, Boris Pistorius hat den Vorschlag gemacht, dass es einen Fragebogen gibt, den alle zugeschickt bekommen, wo man auch Angaben über sich machen muss, damit man sich grundsätzlich tatsächlich machen muss, damit man sich mit dem Thema auseinandersetzt, damit man auch nochmal informiert wird und dann sich auch mehr junge Leute dafür entscheiden. Und die Hoffnung ist, dass darüber auch die notwendige Bereitschaft, wir brauchen ja nicht alle tatsächlich, sie brauchen ja nicht alle mit der Bereitschaft, sich zu entscheiden, sondern sie sprechen von 430.000 ungefähr in der Reserve, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ein Jahrgang sind 700.000. Also das heißt, es brauchen zusätzlich junge Leute, die sich dafür entscheiden, aber nicht alle. Und deswegen ist unser Vorschlag, lasst uns auf die konzentrieren, die auch die Bereitschaft haben, es zu tun.
Okay.
Nicht in das alte System zurückzukommen, was sehr bürokratisch
ist. Also keiner will zum alten System zurück. Der Punkt ist erstmal, dass man immer wieder betont, nach wie vor gilt das Grundgesetz, keiner kann zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Weil manchmal schwingt das so mit bei der Wehrpflichtdebatte. Wir müssen jetzt alle und wer nicht möchte, der muss trotzdem. Also so diskutiert momentan keiner im Verteidigungsministerium. Ich habe erläutert, wie ist der Rahmen. Das Wozu habe ich auch erläutert, das ist die Abschreckung, nicht, dass wir in den Krieg wollen. Und bezogen auf die Zahlen ist es einfach, liegt es auf der Hand, was wir innerhalb Europas und dann runtergebrochen in der NATO auf die einzelnen Staaten beizustellen haben. Was wir versprochen haben, der NATO zu tun. Und da reden wir von Konstrukten von mindestens 460.000, davon ein großer Teil aktive Soldaten. Deswegen werden wir weiterhin viel investieren müssen in die Attraktivität des Berufes, da meine ich soziale Rahmenbedingungen und das Finanzielle, damit Menschen sagen, 270 Seetage mit einer Fregatte, das tue ich. Mhm. Und auf der anderen Seite geht es um Aufwuchsfähigkeit und eine starke Reserve. Und diese starke Reserve hat zwei sozusagen Bereiche. Einmal eher die Wach- und Sicherungsaufgaben, der Heimatschutz, bezogen auf die Bedrohungen im Inland. Und die andere ist eben, bereit zu sein für einen entsprechenden Einsatz. Auch das als Abschreckungsmittel sollte es dazu kommen, dass wir Kräfte verlegen müssten nach Litauen, Lettland, Estland, wohin auch immer, dann auch aufwuchsfähig zu sein. Das sind wir aktuell nicht. Und ich kann mir es ja ganz einfach machen. Also die Zusagen bisher haben Herr Scholz und wird bald Herr Merz vermutlich treffen. Also der wird am NATO-Gipfel sagen, kein Problem, 460.000 machen wir. Und jetzt können wir noch mal 5 Jahre debattieren, aber wir debattieren schon 2 Jahre über Wehrpflicht. Boris Pistorius wollte eigentlich das schwedische Modell, er wollte nicht nur anschreiben, er wollte eigentlich auch mustern dürfen und er wollte, wenn denn der Bedarf wäre, ja, der auch Bedarf einziehen müssen. Ist, der kleinste gemeinsame Nenner war das Anschreiben. Wir, sicherlich können wir das probieren und wir werden sowieso noch Zeit brauchen, um also die Bundeswehr in die Lage zu versetzen, auch Menschen aufzunehmen. Was will ich damit sagen? Infrastruktur beschaffen etc. pp. Aber wir dürfen nicht ausblenden, dass dieser Personalbedarf da ist. Ich nehme mal eine Zahl. Wir haben aktuell einen Regenerationsbedarf von 27.000 Menschen pro Jahr. 27.000 verlassen die Bundeswehr, Zeit- und Berufsoldaten pro Jahr und die müssen wir wieder regenerieren. Eine Riesenherausforderung, die wir aktuell nicht schaffen. Und wenn wir jetzt weiter zuschauen, geht's bergab. Jetzt haben Sie das Glück oder Pech, je nachdem, wie man es beschreiben möchte, sind in der Opposition und können treiben. Aber die neue Regierung muss liefern, sonst war es das. Und dann war es das auch mit der Glaubwürdigkeit.
Ich habe noch eine letzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort, weil wir schon über der Zeit sind. Herr Merkel, überzeugt Sie das als Argument?
Nicht ganz, nur zur Hälfte. Wir reden tatsächlich die ganze Zeit über abschreckungsfähig. Das sollen wir sein, das gestehe ich zu. Wir reden überhaupt nicht darüber, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, zu verhandeln. Wir werden nicht nur abschreckungsfähig sein müssen für die nächsten Jahre, sondern wir müssen sprechen. Sonst taumeln wir sozusagen in ein eindimensionales Rüstungsdenken hinein. Und wir rüsten auf und denken nicht mehr, dass man auch abrüsten kann.
Aber niemand möchte nicht verhandeln. Also es ist ja aber die Unterstellung, dass der Westen nicht die Verhandlungsbereitschaft hätte.
In der öffentlichen Debatte ist das deutlich unterbelichtet.
Und das würde Frau Dröge sogar Ihrer Partei noch mal besonders ins Stammbuch schreiben. Wir hören 3,5% von Herrn Habeck. Wir hören immer wieder Stimmen, aufrüsten, Russen abschrecken. Sie haben eine ganz andere Tradition, die Sie vollkommen abgelegt haben.
Der Unterschied ist, wir fragen uns, wie wir es hinkriegen, dass Putin verhandelt. Und solange Putin der Überzeugung ist, dass er diesen Krieg gewinnen wird und dass er andere Staaten angreifen kann, solange wird er nicht verhandeln. Das ist die brutale Logik dieses Mannes und das ist die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Das heißt, die Frage, ob wir glaubwürdig machen können, dass wir uns verteidigen, ob wir glaubwürdig dabei sind, die Ukraine zu unterstützen, sodass sie den Krieg nicht verliert, ist die Grundlage dafür, dass es ernsthafte Verhandlungen gibt, die nicht alleine die vollständige Kapitulation zu den Bedingungen Putins sind.
Putin sagte letztes Jahr, warum soll ich verhandeln? Der Ukraine geht die Munition aus.
Jetzt, wo ihnen gerade die Munition ausgeht, genau. Richtig. Also eine Debatte, die wir nicht das letzte Mal geführt haben. Danke Ihnen allen sehr herzlich. Da ist noch viel Überzeugungsarbeit, glaube ich, zu leisten. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.